freue mich, dass ich diesen Sabbat wieder den Vormittag bei euch verbringen darf. Es ist immer eine, ja, wie soll ich sagen, eine Heimkehr. Ich habe hier sicherlich auch einige Wurzeln hier in Neumarkt und ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn ich diese Gelegenheit nutzen darf. Wir haben in Marienberg zurzeit die Gebetstagslesung. Und wir hatten gestern eine Lesung, die viele Jugendliche angesprochen hat, oder das Verhältnis der Gemeinde zu unseren Jugendlichen in unserer heutigen Zeit. Und es ist wichtig, oder war für mich wichtig, zu erkennen, dass Gott Rechenschaft von uns fordert, von uns Alten, wie wir mit unseren jungen Menschen umgehen. Ob wir ihnen Vertrauen schenken, ob wir sie ansprechen, ob wir Interesse an ihnen haben. Und darum ist es mir sehr wichtig geworden, auch in der heutigen Predigt einige jugendliche Gedanken hineinzubringen. Und ich möchte euch vorwarnen, zieht euch heute warm an. Was mag das bedeuten, wenn man sagt, zieht euch warm an? Was denkt ihr? Bitte?
Es gibt Ärger.
Es gibt Ärger. Oder es ist kalt draußen. Es ist so ein geflügeltes Wort in unserer heutigen Sprache, wenn jemand sagt, zieh dich warm an, dann gibt es Schwierigkeiten oder es wird nicht ganz einfach werden. Was wird nicht einfach werden oder was ist nicht einfach? Ein Leben zu führen, das Freude macht, das nicht einengt, das nicht zwickt und zwackt, das nicht ungemütlich ist und nicht einengt und nicht anstrengend ist, sondern ein Leben zu führen, das Freiheit und volles Vergnügen sichert. Gibt es so ein Leben überhaupt? Ein Leben voller Freiheit und volles Vergnügen.
Auf Erden hier nicht.
Auf Erden hier nicht. Es kommt auf das Herz drauf an. Oder anders gefragt, gibt es, oder wie funktioniert eigentlich christlicher Lebensstil? Oder wie entsteht ein christlicher Lebensstil? Wir hatten heute auch in der Lektion darüber gesprochen, beziehungsweise es war auch ein Thema, christlicher Lebensstil. Ich möchte euch mal mit in einen Tagesablauf eines jungen Menschen mit hineinnehmen. Und ich nenne den Jungen einfach mal Max. Der Max kommt nach einem langen Schultag nach Hause, ist fix und fertig, nimmt seine Tasche, schmeißt sie in die Ecke, die Schuhe auch in den Flur. Dann geht er in die Küche und da steht das leckere, vollwertige Essen. Und man freut sich, oder er hat sich gefreut, dass er nun ein bisschen Freiheit genießen kann. Irgendwann ist dann 10 Uhr, sprich 22 Uhr, Zeit fürs Bett gehen. Wenn da nicht dieser, sagen wir mal, dieser rechteckige schwarze Kasten wäre, oder das Ding, was an der Wand hängt und was immer so flimmert, da gibt es auch eine Fernbedienung dazu und da kann man immer so schön hin und her spielen. Ich weiß, dass einige keine Fernseher haben, aber ich denke an meine Jugendzeit zurück. Und da kommt so ein Film dran, so ein echter, ich weiß nicht, was die jungen Leute heute so ansehen. Zu meiner Zeit war es immer ein Schwarzenegger. Und der kommt dann dran und man zieht sich den rein, wie die jungen Leute so heute sagen. Und dann plötzlich ist es 12 Uhr und es ist Zeit zum Bett gehen. Und zum Zähneputzen ist eigentlich keine Zeit mehr und zum Waschen auch nicht. Nur Katzenwäsche, raus aus den Klamotten, rein in den Schlafanzug, ins Bett. Und macht die Augen zu und möchte schlafen. Aber irgendwie terminiert der immer noch in meinem Kopf und irgendwann schlafe ich dann ein. Dann um 6 klingelt der Wecker und man ist wie erschlagen. Man ist schon spät dran. Wo sind die Klamotten? Wo sind die Kleider? Rein in die Kleider. Aber irgendwie merke ich, die Hose ist zu eng geworden. Habe ich zu viel gegessen vielleicht? Und wenn ich jetzt das Hemd überziehe und den Pullover, wird es immer enger bei mir. Und plötzlich läuft mir der Schweiß herab. Irgendwas habe ich da falsch gemacht, oder? Was habe ich denn falsch gemacht? Was denkt ihr?
Schlafanzug angelassen.
Ich habe meinen Schlafanzug angelassen. Leute fragen sich, das kann doch überhaupt nicht möglich sein. Das gibt es doch überhaupt nicht. Wie kann man nur so dumm sein und seinen Schlafanzug anlassen und dann die Sachen drüber ziehen? Euch ist das bestimmt noch nicht passiert. Ich wäre mir nicht so sicher. Ich möchte es jetzt im übertragenen Sinne mal ansprechen. Es gibt bestimmt Situationen, wo wir uns ähnlich verhalten wie an diesem Beispiel. Gibt es ein Leben, das Freude macht und das nicht einengt? Junge Menschen entschließen sich, Christus nachzufolgen. Sie haben viel von ihm gehört, in der Gemeinde, wo sie dann aufwachsen oder im Elternhaus. Und sie beschäftigen sich mit diesem christlichen Glauben. Und irgendwann denken sie, den Lebensstil, den meine Eltern oder die Leute hier in der Gemeinde so führen, das wäre eigentlich ein Lebensstil für mich. Und sie kommen zu dem Punkt und erkennen, dass nur Jesus Christus ihnen diesen Lebensstil nahebringen kann. Und sie entscheiden sich, Nachfolger Christi zu werden. Und sie lassen sich taufen und werden Glied der Gemeinde Gottes. Wie bekommt man einen christlichen Lebensstil? War die Frage. Was würdet ihr sagen? Nach der Taufe, vor der Taufe, wie bekommt man einen christlichen Lebensstil?
Darf ich kurz was erwähnen? Also damals in meiner Zeit, also wie ich 86, 87 zum Glauben gekommen bin, also ich stamme aus einem Elternhaus, das ist Verwirrung gewesen und so weiter, das ist ein ganz anderes Thema. Und da ladet mein bekannter Freund von der Szene zum Gottesdienst ein. Und ich war dann, das war in einem Haus und so weiter, da waren verschiedene Leute da, ältere, mittlere, junge. Und da haben einige Zeugnis gegeben und so weiter. Und also ich habe zwar von Jesus hin und wieder mal was gehört vorher, aber nicht das, wie jetzt ist. Auf jeden Fall habe ich dann dazugehört und da, wo ich dann die Liebe, also nicht erfahren habe vom Elternhaus, habe ich dort die Liebe erfahren und durch das Zuhören. Und so lud er mich dann weiterhin mit meiner Freundin ein, in Bibelstunde zu kommen. Und so Stück für Stück haben wir dann also das Leben von der Bibel rausgehört und so weiter. Und dadurch ist der Lebensstil bei mir entstanden.
Mhm. Ich fasse das mal zusammen. Du hast Interesse bekommen an einer christlichen Gemeinschaft, hast Jesus kennengelernt.
Nein, hast, ich meine, durch die Menschen habe ich kennengelernt, die, wo Jesus kennengelernt haben.
Genau. Hast im Wort Gottes nachgeforscht und Jesus ist in dein Leben getreten und er hat dein Leben verändert. Ein halbes Jahr vergeht oder ein Dreivierteljahr vergeht nach deiner Taufe und du merkst, vielleicht, dass es doch nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann kommen dir vielleicht Zweifel. Ich gehe davon aus, dass es bei euch nicht so ist. Aber es gibt junge Menschen, die sich irgendwo dann eingeengt fühlen, die immer noch den Schlafanzug anhaben und das neue Kleid drüber haben und sie fühlen sich irgendwie unwohl. Irgendwie ist es nicht so richtig, hat sich es nicht so entwickelt, wie ich das eigentlich wollte. Man hat gehofft, dass beim Christsein sich einiges verändert. Es hat sich auch einiges verändert. Aber es gibt immer noch Dinge, die wie im alten Leben sind. Und Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 3, den möchte ich gerne mal mit euch lesen. Kolosser Kapitel 3, und zwar die Verse 9 und 10. Kolosser 3, die Verse 9 und 10. Und da heißt es, belügt einander nicht, denn ihr habt ja ausgezogen den alten Menschen mit seinen Werken und angezogen den neuen, der da erneuert wird durch zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ihr habt ja ausgezogen den alten Menschen. Habt ihr den Schlafanzug wirklich ausgezogen? Diesen alten Menschen? Da ist einer, der Jesus ehrlichen Herzen sucht, der sich ihm zuwendet und der auch ernsthaft betet. Aber er hat versäumt, Abschied zu nehmen von seinem alten Leben. Und es holt ihn immer wieder ein. Und er kann einfach nicht loslassen, was ihn bisher negativ geprägt und bestimmt hat. Wer Jesus vertraut, wird alles loslassen. Zumindest steht es hier in der Bibel. Wie ist denn die Realität bei euch? Habt ihr den alten Schlafanzug oder den Schlafanzug wirklich ausgezogen? Oder kann ich auch in diesem Schlafanzug zu ihm kommen und sagen, Herr, wie ist es jetzt? Ich darf so kommen, wie ich bin, zu Jesus, zu ihm. Und wenn ich bei ihm bin, wenn ich fest bei ihm bin, dann beginnt dieses Loslassen, dieses Ausziehen. Ich kann nicht den frommen Menschen spielen oder den braven und in die Gemeinde kommen und mich hier vorne herstellen und klug und weise Worte reden und ich komme heim und schlage meine Frau. Glauben an Jesus verändert meinen Lebensstil. Frage: Kann man als Christ Heavy-Metal-Fan sein?
Nein.
Jetzt können Sie sich fragen, warum?
Wenn du dir die Texte anhörst, dann geht es immer um Gewalt. Oder sehr oft. Ich meine, natürlich, es gibt auch ein paar Liebestexte, aber meistens geht es da sehr um Gewalt. Und die ganze Ausdrucksform von ihrer Musik ist sehr gewaltsam. Deswegen würde ich sie unterlassen. Weil das Ganze, wie das auf dich einwirkt, das macht dich dann auch noch aggressiv. Weil der Beat meistens ziemlich schnell ist. Das macht dein Herz, also dein Herz schlägt dadurch schneller. Und dadurch kriegst du mehr Blut überall in deine Muckis. Und dann neigst du einfach dazu, die loszulassen. Und das ist meistens gewaltsam.
Das könnte ich natürlich fragen, wer weißt du das?
Also,
okay, war. Also, man kann als Christ nicht Heavy-Metal-Fan sein und die Musik toll finden, die unter anderem Satan verherrlicht oder menschenverachte Gewalt proklamiert. Noch eine Frage. Kann ein junger Christ sein Mädchen bedrängen, nur weil er gerade Lust hat, mit ihr zu schlafen? Oder kann ein Christ ohne Trauschein mit jemandem zusammenleben? Wer Jesus als seinen Herrn anziehen möchte, wie es hier Paulus schreibt, der sollte eine ehrliche Bereitschaft haben, sich von seinem alten Leben zu trennen und es wie eine eng gewordene Jeans zum Beispiel ausziehen, damit es ihm nicht so ergeht wie dem Jungen mit dem Schlafanzug. Er fühlt sich unwohl, weil er den alten Schlafanzug immer noch anhat und im übertragenen Sinn das ganze Christsein für ihn ein einziger Krampf und ein Kampf wird. Wenn es dermaßen einengt und zwickt und zwackt, dass ich mich unwohl fühle, dann läuft irgendwas falsch. Es gibt Werbung und Werbung suggestiert einen viel. Und da gibt es eine Werbung, die heißt: Lebst du schon oder wohnst du noch? Da gibt es ein Gegenargument, das heißt: Wohnst du schon oder schraubst du noch? Oder im übertragenen Sinn: Kämpfst du noch oder lässt du kämpfen? Willst du nicht oder kannst du nicht? Schaffst du es nicht? Ich weiß, ich spreche jetzt nicht zu euch. Vom Rauchen und vom Trinken und vom Lügen und vom Stehlen und vom Ehebrechen loszukommen? Wenn wir diesen Kolosser 3 lesen, ich möchte ihn gerne mal mit euch lesen, und zwar die Verse 1 bis 17, aber nicht nach der Lutherbibel, sondern nach einer anderen Übersetzung, eine sehr freie. Sie hat mich sehr angesprochen in Bezug auf auch Jugendliche. Es sind einige Worte darin, die ich ein bisschen mehr umschreibe und nicht direkt so lese, wie sie dort stehen. Und hier heißt es, Kolosser 3, ab Vers 1. Wenn ihr jetzt durch Jesus ein neues Leben, in ein neues Leben durchgestartet seid, streckt euch nur nach den Dingen aus, die direkt aus dem Himmel kommen. Sie kommen nämlich von Christus, der dort neben Gott sitzt. Sehnt euch nach den Sachen aus dem Himmel und nicht nach den Dingen auf der Erde. Ihr seid doch schon tot für diese Welt. Gott hat euch durch Jesus Christus einen Gutschein für ein neues, ewiges Leben in die Hand gedrückt, auch wenn man jetzt ihn noch nicht sehen kann. Wenn Jesus Christus, durch den wir ja überhaupt erst leben, wiederkommt, dann werden alle Menschen ganz klar sehen können, dass ihr mit ihm gelebt habt. Also verabschiedet euch von den ganzen Dingen, die für diese Welt normal sind. Hört auf mit den Pornos und solche Sexsachen, die Gott nicht will, oder ähnliche Sünden. Auch mit solchen Sachen wie Profitgier, dass einem also Geld zum Gott wird, lasst solche Sachen einfach sein. Wer solche Sachen bringt, muss sich nicht wundern, wenn Gott ärgerlich auf ihn ist. Ihr wart ja früher auch so unterwegs. Jetzt ist aber zum Glück alles vorbei. Drum lasst auch so Dinge wie Wut, Aggression einfach hinter euch. Menschen betrügen, ablästern und rumfluchen soll bei euch nicht mehr vorkommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Das gehört doch zum alten Leben, das ihr eigentlich komplett hinter euch habt, oder? Dieses alte Leben inklusive der Dinge, die ihr in der Zeit gemacht habt, habt ihr doch wie ein altes T-Shirt weggeworfen. Jetzt ist es egal, ob du Grieche oder Jude bist, ob du dieses Beschneidungsritual durchgezogen hast oder nicht. Ob du ein Penner oder ein Universitätsprofessor bist, ob du Unternehmer bist oder einfacher Arbeiter. Was wirklich allein zählt, ist, dass du Jesus lebst, dass du mit Jesus lebst und er in dir ist. Weil Gott euch ausgesucht hat, weil ihr etwas ganz Besonderes seid und weil Gott euch ohne Ende liebt, könnt ihr auch anders miteinander umgehen. Ihr könnt euch wirklich lieben und nett zueinander sein. Ihr müsst euch selbst nicht so wichtig nehmen. Achtet lieber darauf, dass andere nicht zu kurz kommen und geht entspannt und geduldig miteinander um. Streitet euch nicht. Und wenn euch jemand ärgert oder mies zu euch war, dann seid bereit, ihm zu vergeben. Das hat Jesus ja schließlich auch getan. Hey Leute, am wichtigsten ist es echt, sich zu lieben. Wenn ihr die Liebe nicht habt, dann fehlt euch das Beste. Jesus hat euch ermöglicht, Frieden mit Gott zu haben. Darum soll dieser Frieden euer ganzes Leben bestimmen. Gott möchte, dass das bei euch in der Gemeinde der Fall ist. Dafür könnt ihr euch echt dankbar sein. Sorgt dafür, dass die gute Nachricht von Jesus bei euch immer wieder erzählt wird. Lasst euch erklären, was sie bedeutet. Macht euch gegenseitig Mut, indem ihr zusammen Lieder zu Gott singt, Psalmen betet und ihn anbetet. Ihr habt doch allen Grund dazu, oder? Egal, was ihr macht, ob ihr gerade redet oder etwas arbeitet, macht es so, dass Jesus seine Unterschrift darunter setzen kann und dankt dabei eurem Vater im Himmel. Wenn ich diese Texte für mich in Anspruch nehme und selbst reflektiere, muss ich richtig sagen, ich bin eine richtige Niete oder eine richtige Flasche, ein Versager. Aber was für eine Flasche? Bist du auch eine Flasche? Ich habe euch immer zwei Flaschen mitgebracht. Welche Flasche möchtet ihr sein? Die da oder die da? Überhaupt keine. Also ich möchte diese Flasche sein hier. Warum? Das ist eine Pfandflasche. Und das ist eine Einwegflasche. Und diese Einwegflasche, die schmeiße ich einfach weg. Also ich möchte eine Pfandflasche sein. Warum eigentlich? Die Einwegflasche, Ex und Hop, wegwerfen. Für den Abfall bestimmt. Diese Pfandflasche ist wertvoll. Warum? Denn der Erzeuger hat dafür gebürgt und er möchte sie unbedingt wieder zurückhaben. Er will sie zurückhaben und er hat ein Pfand dafür bezahlt, dass er sie wieder zurückbekommt. Und wenn diese Flasche zu seinem Erzeuger zurückkommt, was macht er damit? Er öffnet sie.
Auswaschen und neu befüllen.
Er macht sie ganz sauber. Er füllt sie wieder neu und es gibt ein neues Etikett. Wenn schon eine Flasche, dann eine Pfandflasche. Dein und mein Leben sind viel zu wertvoll, um es wegzuschmeißen. Denn Gott hat Pfand auf dein Leben. Er hat dich geschaffen und er hat sich mit dem Leben Jesu dafür verbürgt, dass du wieder zurückkommst zu ihm. Und in Jesaja 43, 4 heißt es, du bist so wertvoll in meinen Augen und so herrlich, ich habe dich lieb. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann fühle ich mich oft wie eine Flasche. Schmutzig und leer, aber weil das Pfand der Liebe Gottes auf mir ruht und auf dir ruht, bin ich zum Zurückgeben da. Denn Gott hat dich geschaffen und er hat dich gewollt. und er wartet darauf, dass du zu ihm zurückkommst, damit er dich reinigen kann und wieder befüllen kann und ein neues Etikett aufdrücken kann. Und da steht hier drauf, Kind Gottes. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Und er hat mich mit guten Dingen gefüllt. Jesus hat es wahr gemacht. Und er hat versprochen, hier Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Leben und Hoffnung. Hoffnung auf ein Leben, auf ein neues Leben, das jetzt schon beginnt. Wisst ihr, was Hoffnung ist? Hoffnung ist Leben und volle Genüge. Und es hat ein Prediger mal eine Predigt gehalten, der hat gesagt, diesen Text hat er für sich in Anspruch genommen, damit sie das Leben haben und volles Vergnügen. Volles Vergnügen mit Jesus, volles Vergnügen. Keine Einstrengung, keine Enge, Freiheit und volles Vergnügen in seinen Augen. Wir können Hoffnung haben. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn du erkennst, dass du eine Pfandflasche bist, dann bist du wertvoll. Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Ich hatte am Anfang gefragt, wie entsteht christlicher Lebensstil? Jesus kann dieses kaputte Flaschenleben neu machen. Er kann dich reinigen. Er kann dich befüllen mit seinem Heiligen Geist. Und du bist ein Zeuge für ihn, egal wo du bist. Jesus schenkt einen Neubeginn. Der Heilige Geist eine Wiedergeburt und den Blick auf das Ziel. Was muss ich tun? Ich muss diesen Weg gehen mit ihm. Ich muss Schritt für Schritt mit ihm gehen. Du bist aber nicht allein. Du hast Schwestern und Brüder an deiner Seite, die mit dir gehen, die dir helfen, wenn du mal fällst, die dich an deiner Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen zusammen diesen Weg. Und so entsteht ein Lebensstil, eine neue Identität. Luther hat es schön ausgedruckt. Es gibt eine Begebenheit über Luther, die sagt, dass Luther eines Nachtes über seinen Schreibtisch sitzt und draußen der Teufel um das Haus rumläuft. Und der Satan will ihn stören bei seiner Arbeit. Und er stellt sich unter das Fenster und ruft ganz laut, wohnt hier der Dr. Martin Luther? Und Luther springt auf, reißt die Fensterläden auf und schreit hinunter, nein, der Martin Luther, der ist längst gestorben, hier wohnt Jesus Christus. Der Teufel muss davon gehen, weil er keine Macht über Jesus hat. Luther sagt, der alte Mensch ist gestorben, ein neuer ist geboren mit einer neuen Identität. Der alte Mensch mit seinen alten Sachen hat er abgelegt und hat ein reines, weißes Kleid bekommen, das ihn nicht einengt, das ihn nicht beschränkt, sondern das ihm Freiheit gibt in Christus. Und diese Freiheit ist die wahre Freiheit, die nicht einengt. Wie heißt es in Jeremia 15, 16? Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich wünsche euch, dass ihr diese Verwandlung erlebt oder erlebt habt. Und wenn ihr mal in Zweifel kommt oder, wie die Welt so sagt, schwächelt, dann denkt daran, du bist eine Mehrwegflasche. Du bist wertvoll bei Gott und er kann dich wieder reinigen, wenn du zu ihm kommst. Das wünsche ich uns, dass wir diese Entscheidung täglich treffen, dass er uns reinigt und füllt und uns den Auftrag gibt, Menschen zu suchen, die sein Wort und ihn brauchen, die ihn anerkennen möchten und die auf dem Weg zu ihm sind. Das wünsche ich euch und euch als Gemeinde und Gott segne uns darin. Amen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir erleben dürfen, dass du ein liebender Gott bist, der uns Menschen sehr wertvoll empfindet oder der viel Beachtung für uns hat. Du möchtest uns wieder zurückhaben, weil du unser Schöpfer bist und wir anerkennen, dass wir von dir weggegangen sind. Du hast großes Pfand auf uns gelegt und du hast dieses Pfand auch eingelöst. Und du, lieber Heiland, hast diesen Preis dafür bezahlt. Danke, dass du das getan hast und dass du ein Zeichen gesetzt hast für alle Menschen auf dieser Welt, die gelebt haben und noch leben werden, dass alle Menschen wertvoll sind in Gottes Augen. Du kennst auch unser Leben und du weißt auch, dass wir oft einen Schlafanzug anhaben und dass wir ihn nicht ausziehen, weil dieses alte Leben uns doch immer wieder einholt. Oft sind wir verzweifelt und wissen keinen Ausweg, aber du zeigst uns, Herr, dass wir zu dir kommen können und dass du uns befreist, dass du uns reinigst und wieder befüllst. Danke, lieber Heiland, dass du uns führen möchtest in dieser Woche, dass du uns Gelegenheit gibst und Weisheit schenkst, mit Menschen umzugehen, die du uns in den Weg stellst. Wir denken auch an die Geschwister, die in einem tiefen Tal sich befinden. Sei du auch mit ihnen. Mach ihnen bewusst, wie wertvoll sie sind. Und zeig uns auch die Verantwortung, die wir haben für sie. Danke, Herr, dass du uns da unterstützt und dass du uns auch hier Weisheit und Führung schenkst, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir wollen dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir dir nicht treu waren. Wir möchten einen Neuanfang beginnen, heute und jetzt. Darum übernimm du unser Ich. Führe und leite uns nach deinem Willen und befreie uns von Dingen, mit denen wir zu kämpfen haben. Du bist derjenige, der den Sieg errungen hat. Und darum vertrauen wir dir, dass du den Kampf, der in uns tobt, auch gewinnen kannst und uns befreien kannst von den Dingen, die uns bedrücken. So hab Dank für die Hoffnung und die Zuversicht, die du schenkst, und für das neue Leben, was wir beginnen dürfen mit dir, bis zum ewigen Leben hin, was wir dann erleben und sehen dürfen. So segne uns und segne diese Gemeinde hier, und hab Lob und Dank, dass du Gebete nach deinem Willen erhörst. Amen.